Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben von hier oben eine Reiseankündigung. Frau Deschauer, bitte.
Ja, besten Dank. Ich habe eine Reise des Außenministers anzukündigen. Er wird heute und morgen zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Eide nach Norwegen reisen. Im Fokus des Besuchs stehen die Sicherheit im hohen Norden und die Herausforderungen in der Arktis. Die Außenminister werden das Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte in Reitan besuchen und das 2007 geschaffene High North Center an der Universität Bodø. Die Sicherheit im hohen Norden ist untrennbar mit unserer eigenen Sicherheit verbunden. Die Region hat für Europa außerdem erhebliches wirtschaftliches Potenzial, sei es bei der Gewinnung von Wasserstoff, seltenen Erden oder dem Zugang zum Weltraum über die nordischen Weltraumbahnhöfe in Norwegen und Schweden. Am Mittwoch und Donnerstag wird Außenminister Wadefuhl dann zu Gesprächen mit seiner finnischen Amtskollegin Valtonen nach Finnland reisen. Auf dem Programm stehen auch ein gemeinsamer Besuch auf dem Grenzpatrouillenschiff Turva und der Zivilschutzanlage Merihaka. Auch ein gemeinsamer Besuch an der finnisch-russischen Grenze ist geplant. Deutschland engagiert sich mit seinen Partnern Norwegen und Finnland, um die NATO-Nord- und Ostflanke zu sichern. Gemeinsam setzen wir uns außerdem mit aller Kraft für die Unterstützung der Ukraine ein. Besten Dank.
Danke. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich schon eine ganze Reihe Fragen eingesammelt. Es gibt also offenbar wirklich ganz viele Themen. Insofern bitte ich um Fragedisziplin. Herr Eckstein, Sie beginnen.
Ich würde gerne einmal mit dem Thema Stromausfall in Berlin und möglichen Telefonaten zwischen dem regierenden Bürgermeister und dem Kanzler anfangen. Herr Mayer, da gab es jetzt am Wochenende unterschiedliche, man könnte auch sagen, sich widersprechende Aussagen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich seither noch mal intensiver auch mit der Frage beschäftigt haben. Gab es an dem Wochenende des ersten Stromausfalls ein Telefonat zwischen Herrn Wegner und dem Bundeskanzler?
Ja, ich nehme an, das Thema wird vielleicht einige von Ihnen interessieren, deshalb vielleicht etwas ausführlicher. Am Anfang, am Tag des Anschlags auf das Berliner Stromnetz, dem 3. Januar und in den folgenden Tagen, haben mehrere Gespräche und andere Formen der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen zwischen der Berliner Landesregierung und dem Bundeskanzleramt stattgefunden. Dabei ging es unter anderem um eine mögliche Unterstützung des Landes Berlin durch Bundesbehörden. Der Bundeskanzler war vom ersten Tag an eingebunden und wurde fortlaufend auch über den Sachstand unterrichtet. Aus Sicht der Bundesregierung ist wichtig, für die Zukunft zu lernen. Es war gut, dass die Reparaturarbeiten früher abgeschlossen werden konnten als erwartet. Das war, glaube ich, auch ein Erfolg der gemeinsamen Kraftanstrengung. Die Zusammenarbeit mit den Behörden des Bundes hat hier gut funktioniert. Die Bundesregierung hat dem Land Berlin, das die Großschadenslage ausgerufen hat, damals personell, materiell mit Kräften des THWs, unter anderem der Bundespolizei und auch der Bundeswehr, geholfen, um die betreffenden Bürgerinnen und Bürger in dieser für sie sehr schwierigen und belastenden Situation ohne Strom und Wärme zu unterstützen. Was die Lehren für die Zukunft sind, muss weiterhin analysiert werden. Wir arbeiten da an verschiedenen Stellen daran, auch Dinge zu verbessern. Natürlich können unsere kritische Infrastruktur nicht lückenlos geschützt werden, aber wir brauchen auch aus diesem Vorfall natürlich die notwendige Konsequenz. Sie haben jetzt nach einem Telefonat gefragt, was ja auch Gegenstand der Berichterstattung war, oder ein mögliches Telefonat. Dazu kann ich sagen, dazu gab es ja auch ein gerichtliches Verfahren. Und da haben wir nach bestem Wissen und Gewissen uns natürlich auch informiert und soweit feststellbar. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Stelle. Soweit das für uns feststellbar ist, hat der Bundeskanzler während der Dauer des fragegegenständlichen Stromausfalls in Berlin im Januar 26 kein persönliches Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Wegner, geführt. Diese Information beruht auf dem im Bundeskanzleramt verfügbaren Informationen. Und nochmal, soweit das feststellbar ist, war das für uns so nicht zu substantieren.
Mayer, ich hätte dazu eine Nachfrage, ob Sie vielleicht einmal noch schildern könnten, warum ein Gerichtsverfahren notwendig war, dass das Kanzleramt zu diesem Thema Auskunft gibt, und einmal anknüpfend noch an Äußerungen, die Herr Cornelius hier in der REC-PK am 7. Januar, glaube ich, geäußert hat. Da sagte er, der Bundeskanzler war intensiv in die Situation eingebunden. Er hat bereits am ersten Tag den Kontakt mit dem Kanzleramtsminister, dem Innenminister und dem regierenden Bürgermeister gesucht und sich ausgetauscht. In welcher Form hat denn dieser Austausch des Kanzlers mit dem regierenden Bürgermeister dann stattgefunden, wenn Sie ja jetzt sagen, es hat zumindest laut den Erinnerungen des Kanzlers, war es kein Telefonat?
Ja, ich habe das ja, glaube ich, gerade am Anfang schon mal dargestellt. Nochmal, der Bundeskanzler war vom ersten Tag an eingebunden, wurde auch fortlaufend über den Sachstand informiert, war sozusagen auch gebrieft über die Situation, weil sie ja doch eine wirklich große Bedeutung für viele Menschen vor allen Dingen hatte, die davon betroffen waren. Warum sozusagen jetzt hier ein Gerichtsverfahren angestrengt wurde, müsste man diejenigen fragen, die ein Gerichtsverfahren angestrengt haben.
Weil sie nicht geantwortet haben.
Wir haben hier deshalb uns hier entsprechend geäußert und tun das ja auch hier nochmal öffentlich, haben das auch in den vergangenen Tagen auf mehrere Anfragen auch bereits getan und können deshalb nochmal sagen, soweit das für uns feststellbar ist. Und das ist ja das Entscheidende, gerade auch vor Gericht, da können wir ja nicht meinen oder spekulieren, sondern wir haben uns auf die Suche gemacht und versucht, das auch nachzuweisen. Und soweit wir das feststellen können, nach allen uns vorliegenden Informationen, nach bestem Wissen und Gewissen, können wir so ein Telefonat nicht bestätigen.
Herr Jung dazu.
Können Sie es dementieren, wenn die Senatssprecherin Richter nochmal auf Nachfrage des RBB gesagt hat, am 4. Januar 26, 1957 gab es ein vierminütiges Telefonat zwischen Merz und Wegner?
Ich muss noch mal darauf verweisen, soweit feststellbar. Also wir können, müssen uns dann auf den Weg machen und versuchen, Dinge dann auch zu überprüfen. Das haben wir getan und soweit wir es feststellen können, können wir so ein Gespräch nicht substantiieren und nicht bestätigen.
Aber die andere Seite sagt ja sehr konkret, wann etwas passiert sein soll und zwar 4 Minuten lang. Das können Sie aber auch nicht dementieren. Korrekt? Sie können nur sagen, dass Sie es nicht wissen, ob das so gewesen ist.
Es ist ja ein Vorgang, der ist jetzt 6 Monate her. Und wenn man dann jetzt damit konfrontiert wird, dann muss man sich nochmal, muss man die Dinge prüfen, intern prüfen. Das haben wir getan. Und soweit feststellbar, für uns feststellbar, hat der Bundeskanzler während der Dauer des fragegegenständlichen Stromausfalls in Berlin im Januar kein persönliches Gespräch geführt. Nochmal, soweit das für uns feststellbar ist, auch 6 Monate danach.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann neues Thema, Krämer.
Ziemlicher Bruch. Ich würde das Gesundheitsministerium gerne fragen zu Ebola. Es gibt einen Fall in der Uniklinik Frankfurt, wo ein US-Bürger aus dem Kongo eingeliefert wurde. Können Sie uns sagen, ob das ein Einzelfall ist oder ob noch weitere Behandlungen dort geplant sind?
Also ich kann bestätigen, dass eine mit dem Ebola-Fieber infizierte Person, ein US-Staatsbürger, in der vergangenen Nacht in die Uniklinik Frankfurt am Main zur Behandlung gebracht wurde. Ich kann auch darauf verweisen, wir haben alle aktuellen Infos in FAQ-Form auf unserer Homepage und auch die Uniklinik Frankfurt hat mittlerweile schon kommuniziert. Sowohl wir als auch die Uniklinik Frankfurt werden auch weiterhin kontinuierlich alles aktualisieren und dazu informieren.
Die Frage war, ob noch weitere ähnliche Fälle erwartet werden und können Sie was sagen, ob es eine Gefahr gibt?
Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, erstmal bestätigen, dass eine Person aufgenommen wurde in Frankfurt und was das Risiko angeht, das bleibt weiterhin dabei, dass das für die deutsche Bevölkerung als sehr gering eingeschätzt wird.
Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Herr Busch.
Danke, Fabian Busch von gmx-und-web.de. Ich hätte eine Frage an Frau Deschauer. Was können Sie sagen zur Haltung der Bundesregierung heute zu einem möglichen Einfuhrverbot für Produkte aus israelischen Siedlungen in die EU? Wie will sich die Bundesregierung da verhalten?
Besten Dank. Sie beziehen sich auf die Gespräche, die heute in Brüssel stattfinden. Heute ist ja der Rat für Außenbeziehungen, der Außenminister ist vor Ort. Und er hat sich auch schon dazu öffentlich geäußert vor der jetzt laufenden Sitzung. Insofern würde ich sehr gerne darauf verweisen, auf die öffentliche Aussage des Außenministers und dass die Gespräche nun stattfinden. Ich glaube, im Grundsatz kann man sagen, der Außenminister war in der vergangenen Woche nochmal in Israel, hat sich dort mit seinem israelischen Amtskollegen ausgetauscht und auch insbesondere zu kritischen Fragestellungen. Sie wissen, dass die israelische Siedlungspolitik für uns eine solche sehr zentrale kritische Fragestellung ist, die wir immer wieder hier deutlich thematisiert haben. Und das war auch Gegenstand seiner Gespräche vor Ort. Den Beratungen jetzt im RFAB selbst kann und möchte ich nicht vorgreifen, aber ich denke, wir haben im Laufe der Woche noch Gelegenheit, uns dann hier weiter zu austauschen.
Ein Zusatz, die Bundesregierung kritisiert ja immer wieder, wenn andere Mitgliedstaaten ausscheren bei außenpolitischen Fragen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Geschlossenheit bei diesem Thema?
Das ist jetzt eine andere Fragestellung, denke ich, eine grundsätzlich andere. Oder wie möchten Sie den Bezug herstellen?
Naja, die Frage ist ja, warum man andere Staaten immer mal wieder kritisiert, wenn sie sozusagen gegen die Mehrheitslinie verstoßen und dann selbst das auch machen würde.
Gut, dann möchte ich noch mal klarstellen, dass ich den Konnex, den Sie jetzt in Ihrer Prämisse machen, so nicht nachvollziehen kann. Denn es gibt heute Besprechungen und ich kann auch nicht erkennen, dass es dann einheitliche Meinungsbild bisher gegeben hat. Das ist ja auch nicht zum ersten Mal Thema, die Fragestellung. Insofern lassen Sie uns doch die Gespräche vor Ort abwarten, die jetzt gerade im RFRB stattfinden.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Peters.
Ja, ich beziehe mich auf den Vorfall am 30. Juni im Fehmarnbelt. Und zwar haben am fraglichen Tag 5 Schlauchboote von Greenpeace gegen die russische Schattenflotte demonstriert im Fehmarnbelt. Und dabei ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Da hat ein russisches Kriegsschiff, die Korvette mit der Kennnummer 531, die Schlauchboote von Greenpeace angewiesen, nicht zu nah an den panamaischen Tanker Kira K zu fahren. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorfall, dass russische Kriegsschiffe gegen Demonstrationen vor panamaischen Tankern in internationalen Seegewässern direkt vor der deutschen Küste aktiv werden?
Wer möchte?
Also da niemand reagiert. Mir ist der Vorgang nicht
an die Bundesregierung. Ja.
Mir ist der Vorgang nicht bekannt. Also es tut mir leid. Deshalb kann ich dazu hier keine Auskunft geben.
Bekomme ich eine Nachlieferung?
Also wir schauen uns das mal an. Das ist jetzt eine sehr spezifische Frage. Auch nochmal, wer dafür zuständig sein könnte, dann im konkreten Fall. Aber nochmal, mir ist der Vorgang nicht bekannt. Deswegen will ich auch keine Zusage machen über eine Nachlieferung, weil wir müssen uns erstmal schlau machen.
Gut. Dann Herr Steinkohl, neues Thema.
Ja, Herr Mayer, es gibt Berichte, dass Deutschland die Produktion von 50.000 Angriffsdrohnen für oder in der Ukraine finanziert. Was können Sie dazu sagen?
Wir würden uns grundsätzlich, wir haben die Berichterstattung auch zur Kenntnis genommen, natürlich würden uns grundsätzlich zu einzelnen Vorhaben oder möglichen Dingen da jetzt nicht äußern. Ich kann vielleicht generell darauf hinweisen, weil es vielleicht relevant ist, dass militärische Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung zugunsten der Ukraine aus dem zugehörigen Ertüchtigungstitel entsprechend finanziert werden. In der Regel nochmal informieren wir aber, das ist ja schon auch seit längerer Zeit gängige Praxis, jetzt nicht über einzelne Maßnahmen. Da soll jetzt nicht etwas drüber gesagt sein, ob das zutreffend ist oder nicht. Dass grundsätzlich wir uns natürlich sehr, sehr stark machen, die Ukraine weiter intensiv zu unterstützen, ist völlig klar. Es gibt auch heute ein Treffen in Frankreich, auch explizit zur Frage, wie wir die Ukraine stärker unterstützen können, insbesondere auch beim Thema Luftverteidigung. Das aber vielleicht ganz generell auf den konkreten Vorgang, wie gesagt, von uns kein Kommentar.
Vielleicht eine Nachfrage zur Koalition der Willigen. Kommt der Kanzler eigentlich mit einem konkreten Angebot für die Ukraine dahin?
Ja, die Frage ist hier Freitag schon mal gestellt worden. Grundsätzlich haben wir natürlich ganz konkrete Angebote für die Ukraine, weil wir uns ja seit Monaten und Jahren durchaus auch erfolgreich auch auf europäischer Ebene dafür eingesetzt haben, die Ukraine jetzt wirklich auch in den kommenden Jahren zu unterstützen. Sie wissen, dass auch beim NATO-Gipfel ja Unterstützungszusagen von 2x70 Milliarden Euro auch getätigt wurden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal für die Ukraine. Und deshalb ist es für uns fortlaufend, auch heute beim Treffen der Koalition der Willigen, also bei denjenigen, die wirklich sagen, wir übernehmen auch Verantwortung dafür, dass die Ukraine in diesem Abwehrkampf weiter standhalten kann. Aber wir übernehmen übrigens auch Verantwortung dafür, dass wir mögliche Zeitfenster in Zukunft nutzen, um diesen Krieg zu beenden. Denn das ist natürlich unser wichtigstes Interesse, dass wir hier für die Ukraine, mit der Ukraine zu einem gerechten und nachhaltigen Frieden kommen. Insofern würde ich sagen, haben wir viel anzubieten. Und deshalb ist das Gespräch heute im Rahmen der Verbündeten auch sehr wichtig für uns.
Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Bachmann.
Nee.
ich. Es ist noch eins.
Ja, ja, Bachmann, DTS. Frage an den Regierungssprecher zum Iran. Dort ist eine Vergeltungsliste veröffentlicht worden, auf der sich auch der Kanzler befindet. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?
Wir haben diese Meldung zur Kenntnis genommen. Wir werden sie aber ganz sicher nicht kommentieren.
Also keine konkreten Maßnahmen wie erhöhte Sicherheitsmaßnahmen oder sowas?
Ich würde sagen, die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bundeskanzler sind sehr, sehr hoch. Das gilt immer. Und grundsätzlich nochmal zu den konkreten Meldungen, die wir da gesehen haben, von der Bundesregierung kein Kommentar.
Frau Gerhäuser?
Ja, hat wahrscheinlich keinen Sinn, aber im politischen Berlin wird das ja als neue Qualität der Bedrohung bezeichnet. Könnten Sie sich auf diesen Weg begeben?
Nein, ich werde jetzt diese Meldung nicht aufwerten, indem ich sie hier kommentiere.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Frau Kollegin vorne.
Katharina Thoms, Deutschlandfunk. Frage wahrscheinlich ans Auswärtige Amt. Es geht um eine Erklärung, die Deutschland mit unterschrieben hat, unter Führung der USA, China aufzufordern, internationales Recht im südchinesischen Meer einzuhalten. Warum hat Deutschland da unterschrieben? Das haben ja einige europäische Länder auch nicht getan.
Ja, es gibt verschiedene Erklärungen und Anlass ist der Jahrestag des Schiedsspruchs in dem Fall Philippinen, China zum südchinesischen Meer. Und da haben wir verschiedene Erklärungen im Rahmen der Europäischen Union. Die Hohe Vertreterin hat ein Statement im Namen der Europäischen Union veröffentlicht. Und wir als Deutschland haben uns mit verschiedenen anderen Staaten ebenfalls noch eine Erklärung angeschlossen. Also von der Systematik her ist es immer so, ich glaube, das Thema hatten wir schon, dass es gibt verschiedene Formen, seine grundsätzliche Haltung auszudrücken. Das tut man mal auf die eine oder andere Weise und manchmal auch mehrfach. Aber es ist ein klares Zeichen dessen, dass Deutschland sich in der Sache zur Thematik UNCLOS und auch mit Blick aufs südchinesische Meer verpflichtet fühlt und dieser Fragestellung großen Augenmerk beimisst. Und deswegen haben wir uns natürlich in der Sache mit anderen Staaten und im EU-Rahmen geäußert.
Nochmal Nachfrage dazu. Welche Erwartungshaltung ist denn von Deutschland damit verbunden in Richtung China?
Die grundsätzliche Erwartungshaltung, die mit UNCLOS verbunden ist, sich an entsprechende seevölkerrechtliche Regularien zu halten, die insbesondere auch in der Region in der China sich befindet, eine maßgebliche Rolle spielen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Kollege, ich habe jetzt gerade den Namen schon wieder vergessen.
Ja, Kolmer, RTL. Ich hätte eine Frage ans Familienministerium. Auf EU-Ebene geht es ja heute auch um ein Social-Media-Verbot für Jugendliche oder ein Mindestalter. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu und inwieweit hat man sich dort schon eingebracht, was die Regularien angeht?
Das beobachten wir natürlich sehr genau, was da auf EU-Ebene jetzt auch besprochen und möglicherweise auch beschlossen wird. Sie kennen ja die Haltung des Bundesministeriums. Wir haben hier die Empfehlungen der Expertenkommission vor wenigen Wochen entgegengenommen. Daran arbeiten wir. Die Ministerin hatte sich hier ja auch zu geäußert, selber auch den Vorschlag eines Social-Media-Verbots bis 13 Jahre ins Gespräch gebracht und das ist jetzt in der Klärung und daran arbeiten wir.
Zusatz? Dann vielleicht nochmal die Frage, wie zuversichtlich sind Sie, dass dann europäische Regelung gefunden werden kann, weil verschiedene Altersgrenzen dort in Frage stehen, beziehungsweise neuer Expertenbericht?
Also ich sage mal so, wir hoffen zumindest auf eine europäische Regelung. Das wäre natürlich am besten, wenn es eine europäische Lösung gäbe. Die Ministerin hat aber auch gesagt, wenn es die nicht gibt, dann ist sie auch sehr offen für eine nationale Regelung.
Dann gehe ich sozusagen in die zweite Runde, Herr Eckstein. Also, oder Frau Kollegin.
Katrin Aue, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an Frau Ungrath oder Herrn Harmsen, müssen sich vielleicht einigen. Es geht mir um Entlastungsmaßnahmen. Da hatte ja die Taskforce Mitte April mehrere Optionen auf dem Tisch, zum Beispiel Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, zum Beispiel Direktauszahlungsmechanismus. Letztlich wurde es dann der Tankrabatt, der ist jetzt ausgelaufen, aber die Situation in der Straße von Hormus ist nach wie vor problematisch. Welche Vorschläge liegen denn jetzt fertig geprüft in der Schublade und wie schnell könnten Entlastungen umgesetzt werden, sollte die Straße von Hormus blockiert bleiben?
Also das Thema Entlastungsmaßnahmen ist ja ein Thema, das nicht nur im Bundeswirtschaftsministerium liegt, sondern in der gesamten Bundesregierung liegt. Gerade beim Tankrabatt liegt es ja eher am BMF. Deswegen kann ich Ihnen jetzt kein Paket ankündigen. Wir beobachten die Lage genau, wenn ich jetzt für das Bundeswirtschaftsministerium sagen kann, dass wir weiterhin noch unsere Krisenkommunikation aufrechterhalten und mit den Unternehmen in Kontakt stehen, die auch die Situation, was Lieferungen für Öl und Gas angeht, beobachten innerhalb des Ministeriums und da in Kontakt stehen mit den jeweiligen Anbietern, ob derzeit ist die Lage weiterhin in Ordnung. Es wird die Lieferungen finden statt, es gibt keine Probleme. Wir müssen keine weiteren Ölreserven freigeben. Und was jetzt auf unserem Bereich jetzt noch ist, das Bundeskartellamt hat sich ja geäußert dazu, welche Auswirkungen der Tankrabatt und die 12-Uhr-Regelung ist, dass es derzeit Überprüfungen gibt, ob sich alle dran gehalten haben und die ersten Verfahren schon begonnen haben, aber dass es durchaus auch eine positive Auswirkung gegeben hat.
Eine Nachfrage. Sie sagten gerade, die Lage sei derzeit in Ordnung. Sie beobachteten das. Ab wann wäre dann ein Zeitpunkt gegeben, an dem die Bundesregierung sich entschließen würde, wieder einzugreifen?
Spekulieren tun wir nicht. Es gibt keinen Tag X oder keine Summe X, wo wir sagen, wir würden hier eine bestimmte Reaktion hervorrufen. Wir beobachten die Lage und werden entsprechend handeln und spekulieren hier nicht.
Herr Dels dazu?
Ich habe dazu eine Frage ans Verteidigungsministerium. Da ist ja, damals hat der Verteidigungsminister ja, ich glaube, 2 Minensuchboote Richtung Rotes Meer, glaube ich, geschickt erstmal. Erste Frage wäre, wo sind die jetzt eigentlich gerade? Sind die im Roten Meer? Und jetzt meine andere Frage ist, angesichts der eskalierenden Lage, da ist ja mit keiner Friedenslösung eigentlich zu rechnen in absehbarer Zeit. Bleiben diese Boote jetzt da oder werden die zurückbeordert ins Mittelmeer?
Also vielleicht auf Ihre erste Frage kann ich Ihnen sagen, dass sich unsere Boote nach wie vor in Djibouti aufhalten und hier auch weiterhin für einen möglichen Einsatz bereitstehen. Natürlich beobachten auch wir die Entwicklung hier sehr genau. Ich habe aber zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen hier keine neuen Erkenntnisse zu geben, was Abzug oder Ähnliches betrifft. Dann sind sie nach wie vor dort vor Ort.
Dann Herr Krämer zu dem Thema.
Ich würde gerne Herrn Mayer noch zu der Eskalation fragen, wie die Bundesregierung diese bewertet, dass es jetzt quasi wieder wie am Anfang ist. Die US-Streitkräfte schlagen zu, der Iran greift mehrere Länder in der Golfregion an. Wie bewertet das die Bundesregierung?
Ja, Irans Angriffe auf Nachbarstaaten und Handelsschiffe sind aus unserer Sicht inakzeptabel. Der Iran muss diese sofort einstellen. Trotz dieser derzeitigen Lage, die wir sehen, ist es wichtig, dass insbesondere der Iran jetzt ernsthaft verhandelt, Gespräche fortgeführt werden. Dieses Rahmenabkommen, was wir gesehen haben, ist aus unserer Sicht die beste Chance für Stabilität in der Region. Und da setzen wir darauf, dass es belastbare und dauerhafte Vereinbarungen mit Iran gibt, die die Straße von Hormuz dauerhaft öffnet, ohne Zölle, ohne Gebühren. Und es muss auch zu einem Abkommen über das iranische Atomprogramm kommen. Der Iran darf nicht in Besitz der Atomwaffe kommen. Das hat der Bundeskanzler auch immer wieder betont. Und in diesem Sinne setzen wir uns auch in der aktuellen Lage dafür ein, hier, dass es zu einem Waffenstillstand, aber dann auch einer stabilen Situation kommt.
Weitere Fragen zum Thema Iran im engeren und weiteren Sinne? Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Steinkohl nochmal, oder?
Ja, Frau Deschauer, das Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter einbestellt. Es geht um eine Cyberkampagne gegen die Europäische Union. Was können Sie uns dazu sagen? Wie ist Deutschland von dieser Kampagne betroffen?
Sie sagen es und haben es vielleicht auch auf unserem X bereits sehen können. Wir haben heute Vormittag, es müsste jetzt zu Ende gegangen sein, zeitlich den russischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. Und dies steht in der Tat im Zusammenhang mit bösartigen Cyberaktivitäten. Lassen Sie mich vielleicht kurz ausholen, da wir da auch einen Bezug nach Brüssel haben, eine Attribuierung, die wir heute im EU-Rahmen Kaja Kallas als hohe Vertreterin der EU für die Europäische Union vorgenommen hat. Und zwar die Attribuierung einer Cyberkampagne des Akteurs, der sich Turla nennt. Und zwar an Russland wurde diese Kampagne attribuiert. Darin benennen die EU und ihre 27 Mitgliedstaaten die Verantwortung des 16. Zentrums des russischen Nachrichtendienstes FSB für eine über Jahre hinweg betriebene Kampagne bösartiger Cyberaktivitäten gegen Mitgliedstaaten der EU und auch inklusive Deutschland. Sie können sich das im Rahmen der Erklärung nochmal nachvollziehen, welche Staaten betroffen sind. Und gleichzeitig verstärken wir oder erläutern wir, dass das Ökosystem für bösartige Cyberaktivitäten in Russland auch nichtstaatliche Akteure zu einer großen Rolle bringt. Deutschland hat diese gemeinsame EU-Attribuierung zusammen mit Frankreich nach Abschluss unseres nationalen Attribuierungsverfahrens mit initiiert. Man muss sich das so vorstellen, dass auf Grundlage umfassender Analysen der deutschen Nachrichtendienste wir die Kompromittierung auch gegen deutsche Stellen durch diesen Akteur und genau durch die eben gerade von mir benannte Einheit nachweisen konnten. Und dieser Fall steht exemplarisch für ein breiteres Muster. Seit vielen Jahren beobachten wir bösartige Cyberaktivitäten aus Russland gegen Deutschland, gegen die Mitgliedstaaten der EU, sowie auch internationale Partner. In dem Fall geht es auch in diesem attribuierten Fall um die Ukraine. Und das ist auch die Thematik, unter anderem die Thematik gewesen, die heute im Gespräch in der Einbestellung mit dem russischen Botschafter nochmal verdeutlicht wurde. Ich möchte auch gerne darauf hinweisen, dass im Rahmen der EU zusätzlich zu der Attribuierung im Rat für auswärtige Angelegenheiten auch noch neue Sanktionen gegen verschiedene russische Staatsangehörige sowie russische Unternehmen bzw. Hackergruppierungen verhängt werden, die ebenfalls im Rahmen bösartiger Cyberaktivitäten aktiv waren.
Eine Nachfrage, können Sie mal 1, 2, 3 konkrete Beispiele nennen, wo wir vermuten, dass genau diese Gruppierung in Deutschland zugeschlagen hat?
Ich glaube, Sie werden verstehen, dass ich diese Details hier, weil ich ja auch auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die dem zugrunde liegen, leider nicht im Detail ausführen kann. Aber ich kann darauf hinweisen, dass solche Attribuierungen immer mit sehr präziser, langfristiger und sorgfältiger Analyse von verschiedenen Stellen in der Bundesregierung, das betrifft nicht nur das Auswärtige Amt, sondern auch hier verschiedene Ressorts vonstatten genommen werden. Also ich werde Details leider nicht nennen können, aber wir haben hinreichende Gewissheit, dass wir zu dieser Attribuierung gekommen sind.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hatte ich auf meiner Frageliste Herrn Bachmann noch mal mit einer anderen Frage. Ne?
Genau, zum Tod von Lindsey Graham und den Regierungssprecher auch. Graham galt ja als wichtiger Vermittler zu Donald Trump. Wie ändert jetzt sein Tod die transatlantischen Beziehungen oder beeinflusst?
Ja, zunächst möchte ich erst mal sagen, dass hier ein Mensch gestorben ist, worüber wir sehr traurig sind. Auch der Bundeskanzler hat zum Tod des Senators bereits kondoliert. US-Senator Lindsey Graham war ein wahrer Freund und Partner im transatlantischen Bündnis und deshalb war es dem Bundeskanzler auch wichtig, dazu etwas zu sagen. Senator Graham hat sich gemeinsam mit weiteren Senatoren sehr für verschärfte Russland-Sanktionen, wie Sie auch gesagt haben, eingesetzt und sich erst letzte Woche mit Präsident Trump darauf verständigt, weitere Schritte. Wir setzen darauf, dass Grahams Vermächtnis weiterlebt und hoffen auf Umsetzung. Wir müssen den Druck auf Russland von allen Seiten erhöhen, damit Putin endlich zu echten Verhandlungen bereit ist. Gerade gesagt, die Unterstützung und in diesem Krieg und verschärfte Russland-Sanktionen sind sicherlich Teil des politischen Vermächtnisses von Senator Graham. Und insofern hoffen wir, dass in diesem Sinne auch sein Vermächtnis fortgesetzt wird.
Ja, sehen Sie denn weitere einflussreiche Stimmen in den USA, die auch den härteren Kurs gegenüber Russland unterstützen?
Wir sind ja mit unseren amerikanischen Partnern auch zur Ukraine auf verschiedenen Formaten, auch im Austausch. Ich möchte zum Beispiel auch an das G7-Treffen in Frankreich erinnern, wo es ja auch eine gemeinsame Abschlusserklärung gab. Auch der Bundeskanzler hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es dort auch die klare Aussage gab, dass Russland diesen Krieg beenden muss. Das waren durchaus auch wichtige Signale. Und deshalb arbeiten wir weiter gemeinschaftlich daran, diesen Krieg zu einem Ende zu führen. Einem Ende, der eine Ukraine hat, die leben kann, die auch ihre eigene Sicherheit mit Unterstützung der Partnerinnen und Partner, die sie hat, gewährleisten kann für die Zukunft. Und daran werden wir mit unseren amerikanischen Partnern definitiv weiterarbeiten.
Dann Herr Daves, neues Thema.
Ja, Herr May, ich habe eine Frage zu dem deutsch-französischen Ministertreffen, das ja ab Donnerstag stattfindet in Brühl und überhaupt zur ganzen Woche. Da gibt es ja mehrere Treffen des Kanzlers mit dem französischen Präsidenten. Jetzt hat es ja die letzten Wochen, ist es ja nicht so rund gelaufen im deutsch-französischen Verhältnis mit FCAS etc. Ist das jetzt der Versuch, so ein bisschen die deutsch-französischen Beziehungen wieder ins Lot zu bringen? Und gibt es irgendwelche konkreten Projekte, die jetzt auch in Brühl beschlossen werden? Können wir da irgendwas Konkretes erwarten?
Ja, mich wundert Ihr Eindruck ein wenig, muss ich sagen, weil ich glaube, das Verhältnis nicht nur zwischen Bundeskanzler Merz und Präsident Macron, sondern auch das Verhältnis der beiden Regierungen ist sehr gut. Wir arbeiten an verschiedensten gemeinsamen Themen. Ich will nur mal die Sicherheitslage in Europa nennen. Ich will aber auch die wirtschaftliche Entwicklung in Europa nennen. Ich will zum Beispiel auch daran erinnern, dass der Staatspräsident hier bei einem großen Gipfel auch zum Thema Digitalisierung, KI, auch hier in Berlin vor Ort war. Ich glaube, das sind alles starke Belege dafür, dass diese deutsch-französische Achse natürlich an eigentlich der kompletten Bandbreite unserer politischen Arbeit sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet. Insofern würde ich sagen, steht diese Woche beispielhaft dafür, wie intensiv die Beziehung zu unseren französischen Partnern ist. Das ist ja nicht der erste deutsch-französische Ministerrat, sondern wir haben auch bei unserem letzten Treffen in Toulon zum Beispiel eine gemeinsame Wirtschaftsagenda ja auch vereinbart. Das heißt, hier werden wir sicherlich eine Zwischenbilanz ziehen und auch neue Projekte vereinbaren, jetzt in dieser Woche, zum Beispiel im Hinblick auf die Wirtschaftsbeziehungen. Es gibt aber am Rande ja auch ein Treffen des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats auf Ebene auch dann der Verteidigungsminister und derjenigen, die sich insbesondere mit diesen Fragen auseinandersetzen. Auch da haben wir eine Reihe von Themen, die wir weiter gemeinsam voranbringen wollen. Alles Weitere dann Ende der Woche nach dem Termin.
Dann habe ich auf meiner Liste Frau Thoms nochmal.
Nochmal ein anderes Thema, und zwar Thema Hitze. Die Zahlen sind ja bekannt, die das Robert-Koch-Institut genannt hatte. Mehr als 5.000 Menschen in der letzten Hitzewelle offensichtlich gestorben. Der Bundesumweltminister hat vergangene Woche angekündigt, er wird einen Gesetzentwurf vorlegen, um das Thema Hitzeschutz, Klimaanpassung zur Gemeinschaftsaufgabe zu machen. Und würde mich interessieren, wie das Bundeskanzleramt das sieht und dazu steht.
Ja, wir werden sicherlich, und ich würde da gerne auch noch mal auf die Regierungspressekonferenz am Freitag aufs Protokoll verweisen, da war das hier auch lange Thema. Da habe ich sehr viel auch dazu gesagt, was wir tun als Bundesregierung, um Länder und Kommunen auch zu unterstützen, die ja verantwortlich sind, sozusagen das dann auch zu gewährleisten. Da würde ich Sie gerne darauf verweisen, weil ich sonst alles noch mal hier vortragen müsste. Sicherlich ist es aber so, dass es ein Thema ist, was uns sehr, sehr umtreibt, uns auch beschäftigt, und wir sicherlich auch weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung auch über konkrete Vorschläge führen werden.
Und da ging es auch um die Gemeinschaftsaufgabe, nur zur Sicherheit nochmal nachgefragt?
Ganz explizit glaube ich in der Tat nicht, sondern es ging vor allen Dingen darum, was wir schon tun. Es gibt ja sozusagen formelle Zuständigkeiten, aber natürlich ist das ganze Thema am Ende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jetzt mal jenseits, sage ich mal, von juristischen Zuständigkeiten. Und so begreifen wir das auch. Deswegen unterstützen wir die zuständigen Länder und Kommunen eben auch dabei. Aber es ist sicherlich auch so, dass es dann, denke ich, auch weit auch über staatliches Handeln hinaus, auch Arbeitgeber tragen in vielen Bereichen natürlich auch eine Verantwortung. Insofern so ist das mit gesamtgesellschaftlicher Aufgabe gemeint. Nochmal zu konkreten Vorschlägen, wie auch Dinge zu verbessern sind, werden wir uns sicherlich in der Bundesregierung weiter austauschen.
Aber darf ich da dann nochmal nachfragen, weil das war ja meine eigentliche Frage, wie Sie zu dieser Idee stehen, das als Gemeinschaftsaufgabe zu definieren und eben dann auch einen, ja, möglicherweise nationale verpflichtende Vorgaben machen zu können, was Sie im Moment ja eben nicht können.
Ja, da würde ich nochmal darauf verweisen, dass wir Länder und Kommunen bei der Finanzierung von Maßnahmen, insbesondere auch Klimaanpassung, sehr, sehr stark unterstützen. Und nochmal zu allem Weiteren führen wir die Gespräche dann intern. Ich glaube, es gibt auch im Koalitionsvertrag eine entsprechende Formulierung, auf die würde ich auch nochmal verweisen.
Dann habe ich auf meiner Liste nochmal Herrn Eckstein. Genau.
Ich hätte eine Frage ans Finanzministerium. Es soll wohl eine Formulierungshilfe gehen, Stichwort Tabaksteuer, die etwas stärker angehoben werden soll als ursprünglich geplant. Könnten Sie mir sagen, was konkret genau da die Bundesregierung dem Parlament vorschlägt für die Umsetzung? Danke.
Also ich kann zumindest bestätigen, dass das korrekt ist. Also wir haben ja erstmal letzte Woche Montag den Gesetzentwurf für eine Erhöhung der Tabaksteuer im Kabinett beschlossen. Das Vorhaben befindet sich jetzt im parlamentarischen Verfahren. Und die Regierungsfraktionen haben uns, also das BMF, gebeten, einen Änderungsantrag durch eine Formulierungshilfe vorzubereiten. Aber auf Ihre konkrete Frage hin, aus Respekt vor dem Parlament, würde ich mich jetzt hier nicht zu Details äußern. Das müssten Sie an die Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag richten.
Hintergrund dieses offensichtlich doch geplanten stärkeren Anstiegs sind ja auch Haushaltsprobleme bzw. Finanzierungsfragen. Wie viel mehr Geld rechnen Sie denn jetzt durch diese Änderungen, die Sie nicht im Detail ausführen wollen, für den Haushalt? Und wie viel weniger Menschen werden denn rauchen? Oder das rechnet man ja bei Tabaksteuern in der normalerweise gegen.
Also nochmal zu den konkreten Inhalten dieser Formulierungshilfe bzw. des geplanten Änderungsantrags würde ich Sie gerne an die Fraktionen verweisen. Wir haben ja schon immer betont oder auch schon letzte Woche betont, die Erhöhung der Tabaksteuer dient der Haushaltskonsolidierung. Die ist notwendig, damit der Bund in Zukunft auch noch Handlungsspielräume hat. Minister Klingbeil hat sich ja letzte Woche Montag hier an dieser Stelle dazu geäußert. Aber die Erhöhung dient natürlich auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und steht im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken. Aber nochmal zu konkreten Details dieser Formulierungshilfe bzw. des geplanten Änderungsantrags müssen Sie sich bitte an die Fraktionen im Bundestag wenden.
Weitere Fragen dazu? Dann Frau Neues Thema, Frau Gerhäuser nochmal.
Ja, danke schön an Herrn Kaminski vom BMI. Es hat, und das hat der Verfassungsschutz auch bestätigt, offensichtlich Pläne gegeben, in Deutschland Sprengstoffanschläge zu verüben von Seiten zwei russischer Spione, sozusagen sogenannter Wegwerfagenten, die an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn festgenommen worden sind. Hat Deutschland eine Auslieferung beantragt oder was ist Ihnen über diese Festnahme hinaus bekannt?
Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass es sich dabei ja um laufende Ermittlungen handelt und ich mich dazu hier nicht äußern kann.
Weitere Frageversuche? Nicht der Fall. Und jetzt muss ich einmal noch mal in die Runde gucken. Ich hatte Herrn Krämer, Reiche, Steinkohl. Okay, Herr Krämer.
Ich hätte eine Frage zu VW an Herrn Mayer und vielleicht auch Frau Ungrath. Es war ja immer offen, um wie viele Jobs abgebaut werden sollen bei VW. Es gab viele Medienberichte dazu. Jetzt hat Herr Blume auch zum ersten Mal in einem internen Interview selbst eine Zahl genannt, bis zu 50.000 Jobs, die wegfallen könnten. Meine Frage an Sie wäre, ist das eine Größenordnung, wo sich die Bundesregierung genötigt fühlt, einzugreifen, einzumischen, mitzureden?
Ja, auch das war hier am Freitag ganz ausführlich Thema. Deshalb würde ich Sie gerne darauf auch nochmal verweisen, auf das Protokoll. Sonst würde ich 3 Tage später das Gleiche nochmal vortragen wie am Freitag. Da war das hier umfassend Thema.
Aber da war die Zahl 50.000 noch nicht bekannt von Herrn Blume.
Wir haben auch da aber schon, auch da war die Frage schon nach möglichen Stellenabbau etc. Die Gespräche, so wie wir das verstehen, laufen ja derzeit in Wolfsburg dann noch, auch wie man das konkret ausgestaltet. Natürlich, und das gilt ganz allgemein, ist uns eine starke Automobilindustrie und insbesondere der Schutz von Arbeitsplätzen, auch von Standorten, natürlich sehr wichtig. Aber nochmal zum konkreten Fall, Verweis auf Freitag.
Und Frau Ungert?
Genau, da habe ich mich am Freitag auch geäußert.
Dann Herr Steinkohl.
Ich habe mal eine Frage ans Gesundheitsministerium zum GKV-Sparpaket. Und zwar hat die Ministerin ja gesagt, damit werde die auf knapp 19 Milliarden Euro, also angewachsene Lücke, geschlossen. Können Sie mal sagen, wie viel genau an Einsparvolumen jetzt zustande kommt und ob das dann gerade so ausreicht oder ob da auch noch ein Polster drin ist, falls weitere Maßnahmen nötig sind?
Also für die ganz konkreten Zahlen würde ich Sie bitten, einfach einen Blick ins Gesetz zu werfen. Die Ministerin hat sich, sagten Sie ja auch, mehrfach schon geäußert, jetzt zuletzt auch zum Beispiel im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Wochenende. Und da hat sie auch nochmal betont, wir werden die Finanzlücke schließen und die Beitragssatzstabilität hinbekommen.
Aber Nachfrage nochmal, gibt es denn in dem Gesetz einen Puffer falls die Kosten noch weiter steigen, oder erreicht man das Ziel so gerade?
Also wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Finanzlücke schließen und Sie wissen auch, es sind ja noch mehrere Strukturreformen auch für das Gesundheitswesen geplant. Einige haben wir schon angestoßen, die sind auf dem Weg, andere kommen noch und auch die Finanzkommission Gesundheit wird ja bis Ende des Jahres nochmal konkrete Vorschläge für wirkliche Strukturreformen vorlegen und das sehen wir dann als Gesamtpaket, um natürlich das Gesundheitswesen auch für die langfristige Zukunft weiter stabil aufzustellen.
Dann neues Thema, Herr Reiche.
Ja, ich würde nochmal das Arbeitsministerium, nee, das Familienministerium bemühen. Und zwar, wie sehen denn die Pläne beim Unterhaltsvorschuss jetzt konkret aus? Und welchen Zeitplan gibt es denn da?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann bestätigen, dass die Ministerin einen Gesetzentwurf zur Reform des Unterhaltsvorschusses sehr zeitnah auf den Weg geben wird. Das heißt, das ist im Moment noch in einem relativ frühen Stadium. Geplant ist aber ein Inkrafttreten ab dem 1. Januar 2027.
Eine Nachfrage. Können Sie bestätigen, dass die Grenze dabei 15 Jahren dann gesetzt werden soll?
Also der Vorschlag, der jetzt vorliegt, sieht vor, dass Unterhaltsvorschuss bis zum 16. Geburtstag, also 15. Lebensjahr, je nachdem, wie man rechnet, also 16. Geburtstag ist, glaube ich, klar, bis dahin weiter gezahlt wird. Im Moment ist es so, dass bis 18 Jahre gezahlt wird und die Idee, die jetzt auf dem Tisch liegt, sieht eine Absenkung auf 16 Jahre vor oder bis zum 16. Geburtstag, muss hier ja genau bleiben. Vielleicht hier nochmal zum Hintergrund. Historisch ist der Unterhaltsvorschuss ja mal für Familien vorgesehen gewesen oder für Alleinerziehende mit Kindern, mit kleinen Kindern. Vor der Reform von 2017 ist Unterhaltsvorschuss nur bis zum Alter von 12 Jahren und bis maximal 72 Monate gezahlt worden. Das ist dann eben 2017 auf 18 und unbegrenzt dann ausgeweitet worden. Und die Idee jetzt ist eben, das wieder etwas einzugrenzen.
Frau Auer nochmal.
Ja, auch zum Unterhaltsvorschuss. Wie viele Kinder und Jugendliche würden denn nach Ihren Plänen ihren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss zwischen dem 16. und 18. Geburtstag verlieren?
Diese Zahl kann ich Ihnen gerade nicht vorlegen. Ich kann Ihnen nur die Gesamtzahl 2025, das sind 855.000 Kinder. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Zahl, nach der Sie fragen. Die müsste ich Ihnen nachliefern.
Und welches Einsparpotenzial sehen Sie für den Bund?
Da würde ich darum bitten, dass wir im Moment einfach noch in einer sehr frühen Phase sind und uns dann dazu äußern, wenn der Gesetzentwurf dann auch vorliegt.
Herr Steinkunder?
Das war meine Frage auch dem Einsparpotenzial.
Gut, weitere Fragen zum Thema Unterhaltsvorschuss? Herr Peters?
Können Sie denn bestätigen, dass es in diesem Zusammenhang auch Sanktionen gegen säumige Zahler geben soll, zum Beispiel Führerscheinentzug?
Genau, also die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes hat mehrere Ebenen, also die Absenkung der Bezugsgrenze ist nur eine Ebene davon. Es ist auch vorgesehen, säumige Zahler hier mehr in die Pflicht zu nehmen und da gibt es die Idee eines vorübergehenden Fahrverbotes an säumige Zahler. Das ist richtig. Es gibt auch einen anderen wesentlichen Punkt bei der staatlichen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Es soll hier eben auch auf Rückgriff spezialisierte Einrichtungen in den Ländern geben. Also das heißt, die Länder sind ja zuständig für den Rückgriff. Und es soll hier mehr gebündelt werden, um auch hier die Länder stärker zu unterstützen, weil für die Länder ist das eben zu einem enormen Kosten- und auch Organisationsfaktor in den letzten Jahren geworden.
Weitere Fragen dazu? Dann habe ich noch mal Herrn Bachmann.
Ja, Herr Mayer, zum Wimbledon-Finale. Der Kanzler soll nach dem Spiel in die Kabine von Alexander Zverev gekommen sein. Was hat er ihm gesagt?
Der Bundeskanzler hat sich gestern ja auch öffentlich vor dem Spiel, aber auch nach dem Spiel in den sozialen Kanälen geäußert, hat Herrn Sinner zum Sieg gratuliert, aber auch Alexander Zverev natürlich für seine herausragenden Leistungen in den letzten Wochen und auch dieses herausragende Finale gestern sehr, sehr gratuliert. War ihm persönliches Anliegen, da auch vor Ort zu sein. Ist ja jetzt nicht etwas, was jeden Tag passiert, dass Deutsche auch im Wimbledon-Finale stehen. Ich glaube, in den vergangenen Jahren ist das Sabine Lisicki und Angelique Kerber gelungen, aber bei den Männern ist schon sehr, sehr lange her. Und insofern war es ihm ein großes Anliegen und nochmal ganz starke Leistung. Und vor allen Dingen auch Glückwunsch natürlich aber an Jannik Sinner.
Ja, war denn in der Royal Box auf dem Center Court auch Zeit für Gespräche, die über das Spiel hinausgingen? Und wer hat dem Kanzler den Hut ausgesucht?
Da verweigere ich zu beidem die Aussage. Nein, es war ja zu sehen, auch in den Fernsehbildern, dass es da in der Box auch Austausch gab zu den Inhalten. In der Tat weiß ich allerdings nicht. Und beim Hut muss ich leider auch passen.
Dann habe ich noch Herrn Delfs. War das noch eine aktuelle? Nein oder ja? Nee. Dann muss ich noch mal in die Runde fragen. Herr Eckstein habe ich noch, genau.
Ja. Das Verteidigungsministerium hat gerade mitgeteilt, dass Fürstenfeldbruck wieder Ausbildungsstandort wird. In der Pressemitteilung gibt es allerdings gar keine Zahlen. Könnten Sie uns sagen, wie viele Menschen dort ausgebildet werden sollen und wie viele Ausbilder auch der Bundeswehr dann an diesem Standort eingesetzt werden?
Ja, das ist zutreffend, vielleicht um hier alle einmal mitzunehmen. Es ist tatsächlich die Stationierungsentscheidung gefallen, dass wir das zweite Luftwaffenausbildungsbataillon wieder dass das in Fürstenfeldbruck aufgestellt und dort stationiert wird. Tatsächlich ist das quasi jetzt natürlich die wichtige Entscheidung, um hier die weitere Ausplanung zu machen, sodass ich Ihnen da ganz akut jetzt nicht die Zahlen nennen kann, die Sie gerade erfragt haben. Es ist aber zu betonen, dass es natürlich ein ganz wichtiger Schritt ist, um auch kurzfristig die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen. Gerade im Rahmen des neuen Wehrdienstes haben wir das ja immer wieder betont, wie wichtig das für uns ist. Für Detailfragen darf ich Sie da tatsächlich sonst auch an die Kolleginnen und Kollegen der Luftwaffe verweisen, weil das natürlich da in dieses Ausbildungssystem integriert wird und die im Zweifel da auch schon nähere Informationen geben könnten.
Eine Frage, weil die Frage, würden Sie da noch was nachliefern oder sagen Sie, man soll direkt quasi an die Luftwaffe?
Ich würde tatsächlich an die Luftwaffe, weil da sind Sie gleich bei den Experten. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als wenn wir stille Post spielen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Habe ich jemanden übersehen? Das ist offenbar nicht der Fall, oder? Doch, Frau Auer noch?
Eine Frage ans BMI. Auf welchem Stand sind Sie mit den Vorhaben KI-Unterstützung in Visumverfahren und Migrationsverwaltung und Digitalisierung Einbürgerungstest?
Müsste ich Ihnen beides nachliefern, habe ich gerade tatsächlich keinen aktuellen Stand da.
Das wäre nett. Und die Reform des Nachrichtendienstrechts, wann ist da eine Kabinettsbefassung geplant?
Haben Sie da was, Mayer?
Sorry, nochmal die Frage.
Die Reform des Nachrichtendienstrechts, für wann da eine Kabinettsbefassung wir erwarten können?
Ja, wir befinden uns da bei dem Vorhaben in der Ressortabstimmung. Konkretes Datum kann ich noch nicht nennen.
Dankeschön.
Dann sind wir trotz der Fülle von Themen schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Kommen.